Herzlich willkommen zum 5. Re Potter Podcast von Real Virtuality. Mein Name ist Alexander Gajic und dieses Mal wird es unwissenschaftlich. Das ist nicht mein Ausdruck, sondern der meines Gesprächspartners Thomas Kickbusch. Thomas hat keinerlei Berufsbezeichnungen mit Film oder Medien im Titel auf seiner Visitenkarte stehen, aber er liebt Filme und ist immer bereit, darüber zu reden. Deswegen haben wir uns Harry Potter und der Orden des Phönix noch einmal gemeinsam angeschaut und uns hinterher für diesen Podcast darüber unterhalten. Der 5. Film in der Harry Potter-Reihe war auch der erste von Regisseur David Yates, der danach auch bei allen weiteren Filmen Regie führte und der Serie somit ihre Kontinuität zurückgab. Ob Yates außer Kontinuität noch einen weiteren Beitrag zu den Filmen geleistet hat, darüber werden wir in diesem und in den nächsten Podcasts noch reden. In Deutschland startete Harry Potter und der Orden des Phönix am 12. Juli 2007. Mit diesem Trailer wurde er international beworben. There's a storm coming, Harry. Just like last time.
The Ministry of Magic is pleased to announce the appointment of Dolores Jane Umbridge as High Inquisitor to address the falling standards at Hogwarts School.
Things at Hogwarts are far worse than I feared. You have been told that a certain dark wizard is at large. This is a lie.
It's not a lie. I saw it.
We've got to be able to defend ourselves. And if Umbridge refuses to teach us how, we need someone who will.
Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now. If they can do it, why not us?
It's sort of exciting, isn't it? Stupefy! Breaking the rules.
Who are you and what have you done with Hermione Granger?
You're a really good teacher, Harry.
The Ministry's gonna have a full uprising on their hands.
It's your turn now.
Discipline your line.
We're in this together.
If Voldemort's building up an army, then I want to fight.
Harry Potter, you will lose everything.
Hast du etwas, was dir als erstes aufgefallen ist?
Also ich habe ihn jetzt seit langer Zeit wieder mal gesehen und ich fand ihn beim ersten Mal gucken schon sehr gut und beim zweiten Mal gucken immer noch gut. Und als Freund der Bücher finde ich ihn auch doch noch ziemlich gut umgesetzt insgesamt, muss ich sagen.
Also was macht ihn gut in deinen Augen jetzt als Film?
Dass er das Buch ganz gut umsetzt, wobei das ja immer schwieriger wird bei den Harry Potter Filmen. Dass er die Geschichte gut erzählt und dass er es auch vor allen Dingen in schönen Bildern erzählt und sich auch hier und da mal Zeit nimmt, ein bisschen was ausführlicher zu zeigen und ein bisschen Stimmung aufzubauen.
Stimmung ist gerade am Anfang, finde ich, ganz interessant, denn eigentlich finde ich der ganze Teil, der so ein bisschen so eine Art Anfangssequenz also ist, wo sie da auf dem Spielplatz sind und dann von den Dementoren angegriffen werden, da fand ich eigentlich, dass das sehr, also dass er sich da sehr an Horror-Klischees irgendwie auch so ein bisschen bedient hat. So plötzlich wird es dunkel und so diese Idylle wird gestört. Wie hast du dich da gefühlt?
Also beim ersten Mal sehen, meine ich mich daran zu erinnern, dass ich es sehr gut gefunden habe. Jetzt war ich doch ein bisschen erschreckend, wie schnell das alles ging. Wie sozusagen dieser ganze Komplex, wie geht es Harry jetzt? Was hat er im letzten Jahr erlebt? Wie verdaut er das? Dass es einfach nur in so ein paar Bildern umgesetzt wurde und auch in so wechselhaften, mal so eine sehr einsame Totale, dann schnelle, ruckelige Rennen und dann wird es alles so auf einmal so düster und dann sind die Dementoren schon da und das geht alles sehr, sehr schnell, finde ich. Aber dann geht es doch wieder ins gute, geruhsame Erzählen über und das fand ich dann doch ganz gut am Ende.
Ja, geruhsames Erzählen finde ich aber auch interessant, also weil eigentlich geht es dann ja Schlag auf Schlag. Es werden
Charaktere eingeführt, die von denen weiß ich nicht mehr, ob von denen überhaupt die Namen, die werden mal erwähnt, aber also wir haben dann da plötzlich irgendwie noch Tonks und Kingsley. Das ist schon ein ziemlich krasses Tempo, was er da an den Tag legt, oder?
Das stimmt, aber ich glaube, das ist so eine Harry-Potter-Krankheit, dass man einfach versucht, diesen ganzen Stoff schnellstmöglich irgendwie abzuarbeiten. Man zeigt diesen Charakter Tonks, der wechselt einmal die Haarfarbe und das charakterisiert ihn irgendwie. Das bringt es auf den Punkt und dann geht es weiter in der Geschichte. Aber es folgen dann doch immer mehr ruhige Momente, finde ich. So eine Kamerafahrt über Hogwarts oder wie Dolores Jane Umbridge ihren Tee genüsslich in Ruhe umrührt. Da gibt es immer wieder so Momente, wo auch mal jemand gezeigt wird, wo auch mal eine Stimmung aufgebaut wird.
Dolores Umbridge beherrscht ja diesen Film irgendwie so ein bisschen auch, ne?
Mhm. Genau, und das ist auch gut so.
Ja, ich finde, in dem Charakter zeigt sich wahnsinnig viel. Also man muss sich dann ja überlegen, ob man da jetzt irgendwie auf die Motivation von J.K. Rowling irgendwie rückschließen will. Aber da habe ich wirklich so einige Assoziationen gehabt und ich meine mich auch erinnern zu können, dass das auch damals schon war, als der Film rauskam. Also man muss schon so ein bisschen an die USA denken, oder?
Ja, so kitschig, so rosa alles, so übertrieben auf jeden Fall. Und so die etwas ältere, gesetzte Frau, die sozusagen ihren Chef anhimmelt und als Oberstes ansieht. Diese Katzenbildchen überall und diese Deckchen und dieses Gehäkelte.
Ja, wobei, das ist ja fast noch was Urbritisches, so würde ich sagen. Mhm. Aber ich kann mir einfach nicht verkneifen, da irgendwie eine Referenz drauf zu sehen auf so, ich meine, das war jetzt, der Film ist von 2006 oder so. Mhm. Das war dann entweder es war kurz nach der Wiederwahl von Bush, genau. Mhm. Also und der ganze Krieg gegen den Terror und so weiter fand ja damals parallel statt. Mhm. Meinst du, dass da irgendwelche Parallelen sind?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also Dolores hat ja auch diese Teekultur zum Beispiel. Deswegen weiß ich halt nicht, ob man da dieses Amerikanische drin sehen kann, sozusagen. Natürlich ist sie quasi die Herrscherin, die reinkommt, die zwar von einem demokratischen System kommt, aber alleine herrschen will. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwas zusammenbauen kann, aber ich finde, dass sie nicht so einfach zu greifen ist, diese Figur, und schon gar nicht nur rein amerikanisch zu sehen ist.
Aber was sich, finde ich, in ihr manifestiert, ist, wir hatten, glaube ich, jetzt vier Filme lang, vier Bücher lang, wie auch immer, sehr stark immer so diesen Kontrast zwischen doch eigentlich Leute, wo ziemlich klar ist, dass sie gut sind, und Leute, wo ziemlich klar ist, dass sie böse sind. Ich meine, natürlich gab es Figuren, die irgendwie ambivalent blieben, zum Beispiel bei Sirius Black wusste man es ja eine ganze Weile nicht eigentlich, und die große Unbekannte ist und bleibt natürlich Snape. Mhm. Aber hier habe ich das Gefühl, hier haben wir quasi noch so einen dritten Faktor drin. Wir haben also auf der einen Seite gut, das ist alles, was auf Dumbledores Seite steht. Mhm. Wir haben böse, das ist alles, was auf Voldemorts Seite steht. Und dann haben wir das Ministerium und alle Leute, die dahinter hängen, die ja quasi böse sind, obwohl sie es gut meinen.
Mhm. Ja, genau, das ist so diese Schwierigkeit. Das Ministerium, das alles zusammenhalten will, das natürlich auch für eine gewisse Ordnung in der Gesellschaft sorgen will, das ja eigentlich auch auf Dumbledores Seite steht, aber es vielleicht gerade vergessen hat. Und dann diese Umbridge-Figur, die sozusagen, wo man sich auch gut vorstellen kann, dass sie sicherlich auch mit gewissen Themen von Voldemort sympathisiert, so in Richtung Reinblüter, Kultur oder ähnliches. Und damit eigentlich wieder auf der bösen Seite ist, aber natürlich auch auf der staatlichen Seite steht und damit eigentlich zu den Guten gehören muss.
Und was machen wir dann da draus? Heißt es, dass ich glaube ja irgendwie, es heißt so ein bisschen, dass J.K. Rowling eine tiefsitzende Abneigung gegen Konservativismus hat.
Genau, ich glaube, das drückt es ganz gut aus, sozusagen. Ich würde jetzt da keine Staatskritik interpretieren, weil vielleicht ist es das ja auch. Aber es ist einfach dieses Urkonservative, was hier ins Lächerliche gezogen wird.
Und das Interessante ist, dass ja die Faktoren dafür auch ganz stark benannt werden, also werden wörtlich ausgesprochen. Ich glaube, Sirius sagt irgendwann mal, Fear makes people do terrible things. Also, dass ja eigentlich dieser Staat deswegen nur so handelt, weil er halt Angst hat. Mhm. Und diese Angst irgendwie verwendet, um Macht auszuüben über seine Bürger.
Mhm. Ja, doch, doch, das glaube ich auch. Und der Staat hat aber auch selber Angst, sozusagen. Vielleicht Angst davor, welche Maßnahmen getroffen werden müssen oder dass jetzt die Herrschaft von denen zu Ende ist oder dass sie jetzt direkt angegriffen werden. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Verdrängungstaktik, würde ich mal meinen.
Also ich denke mal, dass viel damit ja auch zusammenhängt, dass all die Leute, die da jetzt an der Macht sind gerade oder die da, an der Macht klingt immer so absolut, aber die da jetzt irgendwie was zu sagen haben, ja selber noch sehr jung waren, als eben Voldemort das erste Mal unterwegs war. Mhm. Und ich glaube, ein ganz starkes Thema dieses Films ist ja auch, müssen wir so werden wie unsere Eltern und muss sich die Geschichte immer wiederholen? Mhm. Welche Antwort gibt er denn darauf, meinst du?
Ich glaube, er gibt die Antwort, dass es sich nicht wiederholen muss. Zwar kommen die Muster alle wieder zurück, Voldemort macht es genauso wie früher. Die dabei waren, sehen die Anzeichen und wissen sie zu deuten. Es wird wieder ein Orden des Phönix gegründet und es ist wieder so eine Clique junger Menschen, die quasi gegen ihn kämpfen. Aber diesmal haben sie andere Mittel, andere Wege. Und das kommt ja später auch noch so ein bisschen da, werden sie halt auch ein bisschen eigenständiger und bei Harry macht sie auch irgendwann ein bisschen Klick, wo er sagt, so, ich mach's jetzt nicht so wie Dumbledore, ich mach's jetzt ein bisschen anders. Und ich glaube, sie finden ihren eigenen Weg.
Harry hat ja naturgemäß sehr starke Vaterkomplexe, nennen wir es mal so. Mhm. Kommt ja auch sehr deutlich raus in dem Film. Und dann stirbt Sirius natürlich am Ende. Mhm. Und es ist eine ambivalente Beziehung zwischen den beiden, ne? Weil einerseits Harry in ihm diese Vaterfigur sieht, mhm. aber Sirius sieht in ihm eigentlich keinen Sohn, sondern er sieht in ihm eigentlich so ein bisschen die Wiedergeburt von James.
Genau, von seinem alten besten Freund. Ja, und das macht es, glaube ich, für beide so schwierig. So, für Harry steckt natürlich auch noch die Hoffnung da drin, von seinen verhassten Muggelstiefeltern loszukommen und ganz in diese Zaubererwelt einzutauchen. Da steckt, glaube ich, ganz viel Hoffnung da drin. Aber es geht noch nicht, weil Sirius Black ja noch ein offiziell gesuchter Verbrecher ist. Und jetzt könnte man das alles aufklären und sie könnten zufrieden leben, aber dann stirbt er auch wieder. Genau.
Diese Farben, von denen wir am Anfang schon geredet haben, die haben mich jetzt in dem Film noch mehr gestört als im letzten. Mich hat das ziemlich genervt, dass irgendwie die ganze zweite Hälfte des Films irgendwie so in so tiefen Blautönen gehalten wurde. Mhm. Und das wird ja in den späteren Filmen, wenn ich mich recht erinnere, noch schlimmer. Mhm. Das ist auch was den Showdown, finde ich, so ein kleines bisschen in seiner Wirkung geschmälert hat, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, das findet eigentlich gar nicht an irgendeinem realen Ort statt.
Ja, das wirkt alles so ein bisschen matschig, so ein bisschen vernebelt, finde ich auch. So eher was Klares, Prägnanteres wäre da, glaube ich, gut gewesen. Ich weiß nicht, ob damit versucht wird, so diese düstere Stimmung auch nochmal bildlich umzusetzen, aber im Grunde wirkt es doch alles auch irgendwie ein bisschen distanziert, sozusagen, weil man kennt es ja, glaube ich, auch aus seinem so nicht, dass alles auf einmal so eine blaue Farbe hat.
Mhm. Aber du hattest ja vorhin gesagt, du findest, der Film erzählt in sehr schönen Bildern. Was wären denn so ein paar Bilder, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Zum Beispiel so eine Hedwig, die übers Gelände fliegt, oder ich sagte schon, so eine Umbridge, die genüsslich Zucker in ihren Tee schaufelt, oder viele Szenen, wo die Schüler auf dem Schulgelände sind und so ein riesen Kameraschwenk da drüber ist. Oder ganz verschiedene Sachen, wo erst Regen ans Fenster prasselt, dann wird Voldemorts Gesicht da draus und dann entsteht da wieder Hogwarts im Schnee da draus. Und ich finde, dafür hat man sich ein bisschen Zeit genommen und das war gut.
Findest du denn, dass das Bedrohungsszenario, was ja über diesem Film hängt, also seit Ende des vierten Films ist ja eben diese Bedrohung quasi spürbar, mhm. dass das gut gelingt?
Nicht direkt. Also es ist eher so ein bisschen, was ansatzweise rauskommt, so ein bisschen Harrys eigene Bedrohung, dass er nicht weiß, wie er damit umgehen soll, sozusagen. Es kommt am Anfang so ein bisschen raus, dass ja der Tagesprophet schreibt, Harry würde halt immer die ganze Zeit lügen und Harry weiß für sich jetzt nicht, wem kann er glauben, wem kann er vertrauen. Aber dass sozusagen diese große Angst, dass man nicht mehr weiß, wem man trauen kann, dass diese Unsicherheit überall herrscht, dass man sich vielleicht für eine Seite entscheiden muss, Dumbledore oder Ministerium, das, finde ich, kommt nicht so gut raus.
Ich fand das ehrlich gesagt so ein bisschen anstrengend, dass, dass man da immer diese Flashback-Sequenzen hatte und immer Voldemort, der dann irgendwo so ominös rumsteht oder in Harrys Träumen so rumspukt. So, als müsste man den Zuschauer ständig daran erinnern, dass diese Gefahr da ist.
Ja, aber ich finde das aber nochmal gut, ihn zu visualisieren, sozusagen. Weil ja, er taucht ja im Grunde sonst im Film auch gar nicht auf. Er hat ja auch irgendwie keine Rolle und irgendwie ist er auch irgendwie, fand ich diese Flashback-Sequenzen dafür aber auch ganz gut gemacht. Und es ist halt nur die Frage, wie er umgesetzt wurde, worüber ich mir meine Gedanken gemacht habe, weil er ja auch häufig in einem Anzug dargestellt wird und das ja eigentlich so dieser Harry Potter-Welt im Buch so widerspricht, dass sozusagen der große, über alles erhabene Voldemort aussieht wie ein Muggel. Und ich glaube, das will er halt überhaupt nicht. Und dass er jetzt so im Film dargestellt wird, finde ich schon fragwürdig.
Das hängt aber vielleicht auch generell damit zusammen, dass sie das halt alles seit dem dritten Film versuchen, so ein bisschen wie aus dieser Zauberwelt eigentlich rauszuziehen. Ne? Man sieht ja diesmal, glaube ich, zum ersten Mal auch so richtig mal so Ansichten von London zum Beispiel. Mhm. Und diese Bedrohung damit vielleicht für uns greifbarer zu machen und dass wir uns zu den Schülern besser in Verbindung setzen können, weil sie eben nicht nur komische Zaubererroben tragen, sondern eben auch alltägliche Klamotten.
Ich glaube, da ist der Unterschied zum Buch, dass im Buch natürlich ein Kopfkino ist und wenn da immer steht, dass sie die Umhänge tragen, dann hat jeder irgendwie ein Bild davon, wie das aussieht und das passt für einen. Aber wenn ich mir jetzt ein paar Teenager angucke, die über eine Riesenleinwand laufen, dann muss das natürlich für mich auch einigermaßen ansprechend aussehen und dann muss ich mich da auch ein bisschen drinne wiederfinden. Und dann, wenn die so lange quasi Kleider tragen, kann ich mich da vielleicht nicht mit identifizieren. Und da muss das Kopfkino reales Kino werden und ich glaube, da funktioniert es nicht, wenn die alle so dieses mittelalterliche Zaubererbild wiedergeben.
Wir haben im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, ob diese Filme eigentlich Kinderfilme sind. Findest du, dass man Harry Potter 5 noch als Kinderfilm bezeichnen kann?
Also er ist auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Aber ich finde den Wechsel ganz interessant, weil ich finde, er hat immer noch Familien- bzw. Kinderfilm-Elemente, immer wieder sehr humoristische Einlagen, wie der Hausmeister Filch dargestellt wird, wie er sozusagen sich im Gebäude bewegt und wie er seine Sachen macht, das ist schon alles sehr lustig. Und dann gibt es immer wieder den Wechsel hin zu Harrys Vision, zu Harrys Abgeschiedenheit. Er ist allein zu Hause, während die anderen im Hauptquartier sind und seine Klassenkameraden sind gegen ihn, weil der Tagesprophet schreibt, er würde lügen. Und er ist noch kein reiner Erwachsenenfilm, aber er ist auch kein reiner Kinderfilm mehr. Er ist auf dem Weg zum Erwachsenenfilm.
Es spielt ja auch, ich glaube, mich erinnern zu können, dass das damals ein Riesenthema war, der erste Kuss. Mhm. Ist das irgendwie auch ein Teil des Ganzen, meinst du?
Ich glaube, das ist, doch, das stimmt, das ist ein ganz gutes Element, was halt zeigt, auch wie der Kuss dargestellt wird. Harry wird gefragt, wie war der Kuss, und er sagt, es ist feucht. Das ist, glaube ich, so eine typische, ja, junge Teenager-Antwort, wo natürlich auch alle jugendlichen Kinder, die den Film sehen, auch so schmunzeln müssen und Küssen sagen oder ähnliches. Aber trotzdem sind sie vielleicht noch von diesen düsteren Szenen ein bisschen fasziniert. Also ich glaube, das beschreibt diesen Weg des Erwachsenenwerdens auch ganz gut, dieses Films.
Wahrscheinlich auch, dass man ja eigentlich überhaupt nicht so richtig weiß, warum er jetzt ausgerechnet in dieses Mädchen verknallt ist, oder?
In den Büchern kommt es natürlich raus. Und ich finde, dafür haben sie es eigentlich ganz gut umgesetzt. Sie reden mal miteinander und sie gucken sich immer mal an. Und Hermine sagt irgendwann mal, dass ja, die Cho wohl auf ihn stehen würde. Und ja, man kann es schon erahnen, aber wie eben so viele Charaktere oder Charaktereinführungen oder Geschichten, ist es im Film alles immer sehr kurz und ich finde, dafür ist es okay.
Aber eigentlich hat Cho überhaupt einen Charakter? Also ich meine, eigentlich ist ihre einzige Charaktereigenschaft, dass sie Cedric Diggory hinterher weint, oder?
Ja, das stimmt. Da müsste man ja wieder so ein bisschen in den vierten zurückgehen, aber gut, da im Buch, sie spielt Quidditch, sie kämpfen schon, glaube ich, im dritten Band gegeneinander und irgendwie dieses Mädchen, was Quidditch spielt und vielleicht so ein bisschen exotisch aussieht, ich glaube, das übt schon so einen gewissen Reiz auf ihn aus und viel mehr Charakter muss es da auch, glaube ich, nicht haben.
Wir haben am Ende so einen riesen Kampf gegen zwischen Voldemort und Dumbledore. Das ist natürlich irgendwie auch der Höhepunkt dieses Films. Also zumindest was das Effektspektakel und so die Spannung angeht. Ich musste einfach an Darth Vader und Obi-Wan denken.
Ja, nur dass ich glaube, Dumbledore den roten Strahl hatte. ja, natürlich. Wobei das dafür aber auch relativ unspektakulär war, sozusagen. Klar, ich meine, Dumbledore ist auch irgendwie so der Lehrer gewesen von Voldemort und jetzt treffen sie aufeinander und die Strahlen treffen aufeinander, aber mit diesem Star-Wars-Konflikt, das ist also, glaube ich, viel zu oberflächlich nur dargestellt im Film. Da will ich auch einfach keinen positiven Vergleich ziehen können.
Aber ich finde die Parallelen doch so ein bisschen interessant, weil zur gleichen Zeit kam ja eben auch so, glaube ich, sogar der letzte Teil von der neuen Trilogie raus. Und der erzählt ja sozusagen die Geschichte von eigentlich einer Figur, die fast so ein bisschen so ähnlich ist wie Harry Potter, die aber eben in die andere Richtung geht. Und Harry ist jetzt hier sozusagen ständig in Versuchung, ein Darth Vader zu werden, sozusagen, aber er entscheidet sich anders.
Ja, weil er ja eben, das ist ja das Wichtige, lieben kann. Und das Kitschige, was unser Herz natürlich auch immer so berührt. Weil er halt eben lieben kann. Und das ist ja auch eben die zentrale Geschichte sozusagen. Dass er zwar auch von, das wird sich ja auch noch in den späteren Büchern alles aufklären, von Voldemort sozusagen berührt wurde, als es alles anfing im Kindesalter. Und dass er auch deswegen dieses Böse so ein bisschen vielleicht in ihn schlummern könnte. Dass er sich aber fürs Gute entscheidet. Und das ist ja auch die große Moral.
Ist das nicht auch was ziemlich Christliches?
Ich glaube, das ist ein allgemeingültiger Wert, der sich, glaube ich, in vielen Religionen wiederfindet. Christlich würde ich das, glaube ich, nicht unbedingt nennen.
Wir hatten, während wir den Film geschaut haben, kurz gemeinsam darüber gelacht, dass sie aber auch Weihnachten feiern zwischendrin.
Genau, das ist was ganz Faszinierendes. Über das Thema habe ich auch schon mit einer Freundin gesprochen. Weil ja Religion eigentlich keine Rolle spielt in diesem Film. Sogar ja auch die urchristlichen Gruppen sogar sagen, er sei ja religionsfeindlich. Trotzdem feiern sie Weihnachten. Aber ich glaube, Weihnachten ist einfach ein Element, womit man einfach einen bestimmten Zeitpunkt gut darstellen kann. Es zeigt halt eben auch Familie. Es holt Harry auch mal wieder aus diesem Schulalltag raus. Und man kann wieder andere Handlungsstränge so ein bisschen weiterverfolgen. Und ich glaube, die kindlichen Zuschauer brauchen auch einfach Weihnachten. Das ist sowas, was kennen die und das gehört auch einfach zum Leben dazu.
Meinst du denn, dass die Harry Potter-Filme das Filmereignis einer Generation sind?
Auf diese Frage habe ich natürlich gewartet. Und ich glaube, wie auch viele meiner Vorredner, für die Bücher auf jeden Fall sagen, dass die Bücher das Ereignis einer Generation waren. Wenn man sich noch an die Szenen erinnert, wie vor Buchläden kampiert wurde, wie dort um Mitternacht Sonderverkäufe gemacht wurden, wie Postversender um Mitternacht die Bücher zugestellt haben. Jetzt sehe ich halt irgendwie in den Nachrichten keine Horden von Zelte vorm Kino, vor Filmstart. Und die Filme sind, glaube ich, einfach nur ein Versuch der Visualisierung des Ganzen, vielleicht auch nochmal, um da ein bisschen Profit herauszuschlagen. Aber für mich spiegeln sie gerade in der Gesellschaft nicht das Ereignis einer Generation wider.
Aber was haben sie denn falsch gemacht? Sie hätten doch wahrscheinlich das Potenzial dazu gehabt.
Ich glaube, das haben sie auch. Und das ist jetzt gerade mein Empfinden, wenn man mal so ein bisschen auf die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten guckt. Ist Avatar ganz oben, dann kommt noch mal ein bisschen Herr der Ringe, aber dann kommt auch ganz schnell Harry Potter. Und ich habe halt bei Wikipedia noch mal ein bisschen recherchiert. Die Harry Potter-Filme sind ganz weit oben und dort wird auch Harry Potter als erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten quasi geführt. Also muss es schon sicherlich das Ereignis einer Generation sein. Und wenn es so weltweit erfolgreich ist. Aber ich finde, man spürt es nicht. Oder ich spüre es nicht.
Also nach 5 Filmen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man die jetzt mal so ein bisschen mehr stärker hintereinander geschaut hat, dann kriegt man auch wieder mehr so ein Gefühl dafür. Lag es vielleicht auch daran, dass die immer so weit auseinander lagen, die Starts, oder dass vielleicht auch die Bücher noch gar nicht fertig waren, als sie angefangen haben zu drehen? Ich meine, sie haben ja keine ganz einfache Aufgabe gehabt. Was würdest du denn insgesamt sagen, ist ihnen das denn trotzdem irgendwie einigermaßen gelungen, oder bleibt es wirklich dabei, was du eben gesagt hast, dass es nur eine profitable Bebilderung dieser Bücher ist?
Also es ist halt irgendwie für mich gerade schwer zu fassen, weil ich schon Leute habe, mit denen ich darüber rede, aber weil ich vielleicht auch niemanden habe, der diesen Kult so abfeiert. Ich glaube, in diesem Film hatten sie eine schwierige Aufgabe, quasi die Filme umzusetzen, während man noch gar nicht wusste, wie geht die Geschichte weiter. Sie wussten vielleicht nicht unbedingt, muss ich nochmal die Hauselfen näher beleuchten, werden die nochmal wichtig oder streiche ich die einfach weg und sie kommen irgendwann wieder, wie es vielleicht der Fall ist. Das ist alles ganz schön schwierig und ich finde, sie haben, wenn ich mir das jetzt so in der Rückschau betrachte, ziemlich viele, ziemlich gute Filme gemacht.
Vielen Dank an Thomas für den Filmabend und das anschließende Gespräch. Thomas Doppelleben als Goth und Wave DJ findet man im Netz unter www.slowpulseboy.de. Die 4 bisherigen Re-Potter-Gespräche und in Zukunft dann auch alle weiteren sind allesamt auf realvirtuality.wordpress.com zum Anhören und Downloaden zu haben. Die Beiträge dort kann man auch kommentieren. Und außerdem gibt es dort noch weitere Gedanken zur Gegenwart und Zukunft von Film und Medien. Auf Twitter bin ich @AlexGajic. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
You're listening to Free Music by Dano. Download free MP3s at danosongs.com.
Ich sehe, glaube ich, auch keine, vielleicht habe ich mich damit auch nicht beschäftigt, aber kleinen Harry Potter oder Voldemort.
Ja, jetzt ist es endlich gut, das Bett wird eh diese Woche aussortiert.
Okay, ich habe mich schon gefragt, was kannst du denn? Das ist ja scheiße für einen Podcast. Oh.
Ja, ja.
Oh. Ich habe dein Bett kaputt gemacht.
Nein, wir haben das gemeinsam kaputt. Es war schon kaputt.
Ach so, der ist ja gut. Ah, ja.